Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Es ist ein schöner, strahlender Morgen. Wir können uns freuen auf einen weiteren Sonnentag, hoffentlich. Und freuen können wir uns auch auf die nächsten 4 Wiederentdeckungen, die uns begleiten innerhalb der nächsten Wochen. Heute fangen wir an mit dem Glauben allein. Nächsten Sonntagnachmittag beim Gesamtgottesdienst geht es um die Bibel. Dann kommt noch die Gnade und Christus. Und da erkennt ihr vielleicht schon auch die reformatorischen Soli, Sola Fide, Sola Scriptura, Sola Gratia, Solo Christo. Wir wollen beginnen mit einer kleinen Zeitreise durch die Bibel, beziehungsweise wollen wir uns anschauen, wie haben denn die Menschen des Alten Testamentes, war da der Glaube wichtig? Wie war das bei den Menschen des Neuen Testamentes? Hat der Glaube dann einen großen Stellenwert eingenommen? Wir wollen auch ein bisschen reingucken in die Geschichte der frühen Christenheit und dann landen bei uns selbst. Wie ist es denn bei uns? Da werde ich auch ein bisschen persönlich erzählen, wie das mit meinem Glauben war und ist. Aber lass uns zunächst mal einen Blick in die Vergangenheit richten und wir fangen gleich an mit dem Propheten Habakuk. Zunächst aber noch, der Glaube allein, das ist nicht etwas, was Luther erfunden hat. Er hat es nur wiederentdeckt, dazu sage ich später noch mehr. Sondern, dass der Glaube eine ganz wichtige Stellung einnimmt, eine ganz wichtige Grundlage unserer Gottesbeziehung ist, auch Grundlage unserer zeitlichen und ewigen Gemeinschaft mit Gott. Das war schon den Menschen zu Zeiten des Alten Testaments auch bekannt. Der Prophet Habakuk, der hat es mal so ausgedrückt: Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und im Hebräerbrief, das ist zwar ein neuntestamentlicher Brief, aber der hebt nochmal so besonders die Väter und Mütter Israels hervor und ihren Glauben. Da heißt es, durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Das könnt ihr nachlesen im Hebräer 11. Und dann werden da so einige Beispiele genannt. Da heißt es immer, durch den Glauben hat Noah zum Beispiel Gott geehrt und die Arche gebaut. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters. Und das geht da so weiter und weiter, durch den Glauben. Also das nimmt im Hebräerbrief eine ganz wichtige Stellung ein. Und da wird gesagt, also auch die Vorfahren haben schon durch den Glauben gelebt. Und ihr wisst es sicherlich, Abraham ist da ein ganz wichtiges Vorbild als Vater des Glaubens. Ein Vorbild für jemand, der durch den Glauben, durch das Vertrauen, denn das ist es ja, Glauben ist ja Vertrauen auf Gott, der im Vertrauen auf Gott gelebt hat. Im Römerbrief heißt es, da sagt Paulus, deshalb muss die Gerechtigkeit durch den Glauben kommen, damit sie aus Gnaden sei und die Verheißung festbleibe für alle Nachkommen. Nicht allein für die, die unter dem Gesetz sind, sondern auch für die, die wie Abraham aus dem Glauben leben. Der Abraham ist unser aller Vater. Also hier stellt uns Paulus Abraham als Vater vor, Vater des Glaubens, also gleichsam auch unser geistlicher Vater, wenn wir versuchen, seinem Glauben und seinem Vertrauen auf Gott nachzueifern. Ja, wie sah das denn im Neuen Testament aus, bei den Menschen in neutestamentlicher Zeit? Die Apostel, die haben das praktiziert und gelehrt, dass der Glaube an Jesus allein rettet und zeitliches und ewiges Heil ermöglicht. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte Paulus, man liest das in der Apostelgeschichte 16, Paulus und Silas waren gefangen genommen worden in Philippi. Sie lagen im Gefängnis und dann hat Gott ein Erdbeben geschickt und die Fesseln sind aufgesprungen. Das Gefängnis ist quasi auch so zusammengestürzt. Und sie sind aber geblieben. Sie sind da geblieben, weil sie genau wussten, der Gefängniswärter bekommt Schwierigkeiten, wenn all seine Gefangenen dann abhauen. Und der war zu Tränen gerührt, als er das sah und hat auch irgendwie den Glauben an Paulus und Silas wahrgenommen. Also, dass sie Vertrauen hatten auf Gott, dass der diese Situation für sie im Griff hat. Und hat dann zu ihnen gesagt, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Also, ich möchte gern euren Glauben haben, ich möchte gern diesem Gott folgen. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und dann sagen sie was ganz Einfaches. Vertrau auf den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Vertrau auf den Herr Jesus und du wirst gerettet werden, zusammen mit deiner ganzen Familie. Paulus schreibt an unzähligen Stellen über den Glauben, vor allen Dingen im Römerbrief und im Galaterbrief. Der Galaterbrief wurde ja an die Leute in Kleinasien geschrieben. Und man merkt, für ihn hat der Glaube eine ganz, ganz große Bedeutung, wenn es darum geht, mit Gott zu leben, Gott zu gefallen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. So kommen wir zu der Feststellung, schreibt er im Römerbrief Kapitel 3, dass der Mensch vor Gott gerecht wird durch das Vertrauen, also durch den Glauben, ohne die Mitwirkung von Taten, die dem Gesetz entsprechen. An anderer Stelle, das fragt euch jetzt vielleicht, lesen wir natürlich auch in der Bibel, Glaube ohne Werk ist tot. Auch das stimmt natürlich, aber da soll es heute nicht drum gehen, sondern heute wollen wir die Wichtigkeit des Glaubens hervorheben für die Beziehung zu Gott. Und doch wissen wir, sagt Paulus, dass ein Mensch vor Gott nicht durch die Erfüllung der Vorschriften des Gesetzes gerecht wird, sondern nur durch das Vertrauen auf Jesus, den Messias. Und auch wir selbst haben ja unser Vertrauen auf den Messias Jesus gesetzt, damit wir die Gerechtigkeit aufgrund des Vertrauens erlangen, das der Messias ermöglicht, und nicht, weil wir die Vorschriften des Gesetzes zu erfüllen versuchen. Also Jesus selbst muss uns diesen Glauben auch schenken. Jesus ermöglicht das, dass wir an ihn glauben und ihm vertrauen können. Ihr seid alle durch den Glauben Kinder in Christus Jesus. Sehr ermutigend. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Ermutigt uns Paulus. Allerdings gibt es auch das andere im Brief an die Hebräer. Da werden drastische Worte gebraucht, um zu beschreiben, was passiert, wenn der Glaube fehlt. Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen, steht da. Ohne Glauben ist unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, also dass Gott da ist, und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Wow. Wie sah es denn in der Geschichte der frühen Christenheit aus, bei den ersten Christen? War das da auch noch so wichtig, der Glaube? Oder war das da so, dass man da immer irgendwas tun musste, um Gott zu gefallen? Das liegt uns ja eher nahe. Wir tun immer gerne was, um Menschen zu gefallen. Und da liegt es ja auch nahe, dass wir gern was tun, um Gott zu gefallen und uns nicht so gern was schenken lassen. Ich habe vorhin schon mal erwähnt, die Reformatoren im 16. Jahrhundert haben ja das neu wiederentdeckt, auch Martin Luther, dass wir durch den Glauben Gott gefallen können, allein durch den Glauben gerecht werden. Aber wie gesagt, er hat diese biblische Tatsache nur wieder hervorgehoben, wieder neu entdeckt, akzentuiert in einer Zeit, in der die Kirche in einer Krise war und das vergessen hatte und auch gelehrt hat in gewisser Hinsicht durch Ablasshandel und alles Mögliche, dass man sich Gottes Gnade erkaufen kann oder seine Liebe erstreiten kann durch irgendwas, was man tut. Aber, wie gesagt, das gab es auch schon bei den Vorvätern des Glaubens. Zum Beispiel einer der Nachfolger von Petrus. Petrus ist ja mit Jesus unterwegs gewesen und dann, so sagt es uns die christliche Tradition, hat er in Rom die erste Gemeinde mit aufgebaut nach Jesu Tod, ist auch in Rom zu Tode gekommen, gekreuzigt worden. Und einer seiner Nachfolger, so in der zweiten Generation, Clemens, hieß der Clemens von Rom, der ist so ungefähr 70 Jahre nach Christus gestorben, also nach dem Tod von Jesus, der hat gesagt, wir, die wir durch Gottes Willen in Christus Jesus berufen sind, wir werden nicht gerecht aus uns selbst, aus unserer Weisheit oder aus unserem Verstand heraus oder durch die Werke, selbst wenn wir sie mit reinem Herzen getan haben, sondern wir werden gerecht durch den Glauben, durch den Gott von Beginn an alle Menschen zu sich zieht, alle Menschen gerecht macht. Basilius der Große, ein paar hundert Jahre später, so im 4. Jahrhundert, das war ein ganz großer Kirchenlehrer in Kappadokien, also in der heutigen Türkei. Auch der sagte, nur der kann sich Gottes rühmen, der nicht stolz ist auf seine eigene Gerechtigkeit, sondern der weiß, dass er allein durch den Glauben an Christus gerecht geworden ist. Und Hieronymus, der in Bethlehem gelebt hat, seine letzten Jahre, auch ein großer Kirchenvater aus dem 4. Jahrhundert, der hat die Bibel ins Lateinische übersetzt, die Vulgata. Auch der hat kurz und knapp gesagt, Gott rechtfertigt allein aus Glauben. Und noch ein letzter, um eure Geduld nicht überzustrapazieren, ein Mensch namens Ökumenius, ein schöner Name, wie ich finde. Vielleicht kann man den auch wieder verwenden, mal so als Kindername für Jungen oder so, Ökumenius. Der wird bestimmt Spaß haben in der Schule. Genau, also ist ein christlicher Schreiber, ein Bibelausleger im 9. Jahrhundert. Der hat nochmal Abraham so hervorgehoben als Vorbild des Glaubens. Abraham ist das Vorbild eines, sagt er, der allein durch Glauben gerecht geworden ist. Aber er wird auch gelobt aufgrund seiner Werke, weil er bereit war, Isaak zu opfern. Aber natürlich war er zu diesem Werk nicht aus eigener Kraft imstande, sondern er war fest im Glauben gegründet. Also da kommt auch schon dieser Zweiklang, Glaube und Werke, aber die Werke sind etwas, was aus dem Vertrauen an Gott, einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott herausfließt. Nun machen wir einen großen Sprung zu Luther im 16. Jahrhundert. Die Frage von Martin Luther, vielleicht haben manche von euch auch den Luther-Film gesehen, da wird es ja auch schön deutlich, die war, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wie kann ich Gott gnädig stimmen sozusagen? Wie werde ich vor Gott gerecht? Es war eine Frage, die für ihn ganz wichtig war, die ihn sehr gequält hat auch, die ihn lange Zeit beschäftigt hat. Wie kann ich Gott gnädig stimmen, hat er sich gefragt. Ich merke doch, dass meine eigenen guten Werke nie reichen würden. Und auch ein Ablassbrief, der Ablasshandel, der blühte ja zu seiner Zeit, dass man sich quasi Gottes Gnade erkaufen konnte durch bestimmte Spenden. Auch der Ablassbrief konnte ihm keine Rettung bringen. Er hat viel in der Bibel gelesen, Martin Luther, hat die Bibel studiert und dann erkannt oder wieder neu erkannt, was viele vor ihm ja auch schon erkannt hatten, und was sein Leben revolutioniert hat, sein Vertrauen auf Gott, seine Beziehung zu Gott und was auch das Leben von vielen anderen danach verändert hat. Allein aus Gnade, allein aus Glauben wird der Mensch vor Gott gerecht, freigesprochen, gerettet von der Verdammnis, befreit von der eigenen Schuld. Allein aus Gnade, allein aus Glauben kann der Mensch heilsam leben an der Seite Gottes. Rechtfertigungslehre nennt man das, die zentrale Wiederentdeckung Martin Luthers. Allein durch Gottes Gnade kann der Mensch allein aus Glauben vor Gott bestehen und diese Rechtfertigung geschieht allein durch Jesus Christus. Das und die Heilige Schrift noch dazu, damit werden wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen. Allein aus Gnade, allein aus Glauben, allein durch Jesus Christus und allein durch die Schrift können wir mit Gott unseren Weg gehen und heilsam leben. Luthers eigene Worte, der soll nochmal auch selbst zu Wort kommen, da sagt er, der Glaube ist ein göttliches Werk in uns. Der Glaube ist ein göttliches Werk in uns, das uns wandelt und neu gebiert aus Gott. Also wir können den Glauben nicht machen, sondern Gott muss uns den Glauben schenken. Wir sind ja von Natur aus vielleicht auch sehr misstrauische Menschen. Mir geht es zumindest oft so, dass ich länger brauche, auch bis ich Vertrauen fasse, egal ob das zu Menschen ist oder zu Gott. Also, das hat Luther auch schon gewusst, der Glaube ist ein göttliches Werk in uns. Gott muss das machen. Glaube ist eine lebendige, verwegene Zuversicht auf Gottes Gnade, sagt er. Und ein Satz, der mir besonders gut gefällt, der Glaube an Gott, das ist nicht nur ein Fürwahrhalten von Glaubensgrundsätzen oder von Dogmatik, sondern Glaube ist eine lebendige Beziehung mit Gott. So Glaube ist kein Fürwahrhalten von Glaubenssätzen, sondern eine lebendige Beziehung mit Gott. An dieser Stelle, apropos lebendige Beziehung, möchte ich euch ein bisschen was aus meinem Leben erzählen. Vielleicht findet ihr euch da an manchen Stellen wieder. Wie ist das mit dem Stellenwert mit dem Stellenwert des Glaubens in unserem Leben, in unserer Beziehung zu Gott? Welche Rolle spielt der Glaube da? Ich habe erst so gedacht, ich kann eigentlich dieses Ringen von Martin Luther gar nicht verstehen. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Das ist doch irgendwie gar nicht mehr die Frage von uns Menschen heute. Ist doch vielleicht eher, gibt es überhaupt einen Gott? Oder wie viele Götter gibt es? Oder so, ne? Oder du hast deinen Gott, ich habe meinen Gott. Welcher ist besser? Aber ich habe dann festgestellt, dass ich das doch auch in meiner Biografie wiederfinde. Dieses Ringen darum, dass Gott mich annimmt. Ich bin quasi christlich aufgewachsen. Meine Mutter war Christ, meine Mutter damals noch nicht, als ich noch ein Kind war. Und bin dann halt so auch in den Jugendkreis reingewachsen, in die Kirche. Und als Teenager habe ich mich zwar zu Gott hingewandt, bewusst auch nochmal, weil es ja nicht nur der Glauben meiner Eltern sein sollte, sondern weil ich das auch selber entscheiden wollte, ob ich jetzt mit Gott lebe oder nicht. Aber ich habe festgestellt, dann in den Jahren darauf, so in dieser ganzen Pubertätsphase, also sicherlich 14 bis 19 oder 20, dass ich das eigentlich doch gar nicht glauben konnte, dass ich Gottes Kind bin. Und ich habe mich immer und immer wieder zu Gott hingewandt oder bekehrt oder wie man das auch immer nennen will. Aber ich konnte das irgendwie trotzdem nicht glauben. Ich habe dann immer gedacht, ja, war es jetzt diesmal gültig? Hat das Gott gehört oder hat er vielleicht gerade nicht hingehört? Was muss ich tun? Was muss ich tun, damit Gott mich wirklich annimmt? Ist das jetzt richtig so? Fehlt noch irgendwas? Was kann ich tun? Was ist, wenn er mein Versprechen vielleicht doch nicht gehört hat und eines Tages dann sagt, was? Nie gehört? Steffi? Kenne ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwann sagte mir dann mal jemand, dass du eigentlich dich immer wieder neu, wie zum ersten Mal zu Gott hinwendest, diese Bekehrung immer wiederholst quasi. Damit nimmst du Gott eigentlich gar nicht ernst und sein Wort. Dann glaubst du ihm eigentlich gar nicht. In der Bibel heißt es ja an einer Stelle, auch wieder bei Paulus im Römerbrief, wenn du mit deinem Mund bestätigst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen fest darauf vertraust, dass Gott ihn von den Toten wieder zum Leben auferweckt hat, dann wirst du das Heil erfahren. Wenn du mit deinem Mund bestätigst, dass Jesus der Herr ist, in deinem Herzen fest darauf vertraust, dass Gott ihn von den Toten zum Leben auferweckt hat, dann wirst du das Heil erfahren. Müsste ja eigentlich recht einfach sein. Also ich fand das dann ganz logisch, dass man ja Gott einfach nur vertrauen muss, wenn ich mich zu Gott hinwende und das mit meinem Mund bekundet habe und es auch von Herzen so meine, dann ist das ja gültig. Aber ich habe trotzdem nicht so dran geglaubt. Auch wenn mir Leute dann gesagt haben, ja, willst du Gott als Lügner dastehen lassen? Aber die Heilsgewissheit, wie man so schön sagt, die fehlte doch. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Sieht Gott mich? Wie ist meine Identität in Christus? Bin ich wirklich in Christus? Das war so meine Frage über viele Jahre hinweg. Irgendwann so mit 17 oder so, da habe ich längere Zeit im Krankenhaus gelegen und viel Zeit gehabt. Und da hat Gott mir meine persönliche Florence Nightingale gesandt. Ich habe vorhin schon im anderen Gottesdienst gesagt, der ist ja altersmäßig ein bisschen gehobener. Und da habe ich gesagt, viele von euch werden Florence Nightingale kennen. Hier wird es wahrscheinlich anders sein. Eine Krankenschwester und Evangelistin, die, ich weiß gar nicht, wann sie gelebt hat, frühes 19. Jahrhundert, glaube ich. Nein, frühes 20. Jahrhundert. Genau. Und die hat mit Wort und Tat auch Jesus verkündigt, auch den Kranken. Und so eine Florence Nightingale hat Gott mir glücklicherweise ins Krankenhaus geschickt. Eine junge Krankenschwester, die mich auch betreut hat, die Christin war. Und die hat das mitgekriegt, dass ich immer noch zweifle oder immer wieder, ob ich zu Gott gehöre, ob ich Gottes Kind bin. Und dann hat sie mir einmal einen Vers gesagt, ein sehr bekannter Vers, der vielleicht auch vielen von euch was bedeutet, aus dem Buch Jesaja, Kapitel 43. Fürchte dich nicht, sagt Gott, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, du gehörst zu mir. Und sie sagte mir dann so als kleinen Trick, da soll ich doch einfach mal meinen Namen einsetzen, damit es auch ein bisschen persönlicher wird. Fürchte dich nicht, Steffi, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Vielleicht hilft euch das auch, wenn ihr mal von Zweifeln geplagt seid, dass ihr da euren Namen einsetzt. Wir machen ja die Erfahrung, Christen durch alle Zeiten hindurch haben diese Erfahrung gemacht, dass natürlich der biblische Text in eine ganz spezielle Situation auch hineingesagt ist, aber dass Gottes Wort ja lebendig ist durch seinen Geist und dass es wirksam ist durch die Zeiten hindurch und heute noch genauso zu uns spricht wie damals. Also wir dürfen das auch mit gutem Gewissen für uns in Anspruch nehmen. Das sagt Gott heute noch genauso zu uns wie damals. Fürchte dich nicht, und dann könnt ihr euren Namen einsetzen. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Ja, ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein, habe ich gedacht. Sollte Gott das wirklich so meinen, auch für mich? Um eine lange Geschichte kurz zu machen, es war noch ein längerer Weg mit vielen Auf und Abs, bis ich schließlich glauben konnte, dass das Opfer, was Jesus gebracht hat, auch für mich gilt. Dass er mich angenommen hat, dass ich sein Kind bin, jetzt, in der Gegenwart, in der Zukunft und auch, so Gott will. Und so glaube ich das auch, dass ich die Ewigkeit mit Gott verbringen darf. Jetzt ist vielleicht die Frage für manchen von euch, was hat denn mir zum Beispiel dabei geholfen? Wir können jetzt natürlich rumfragen, was hat euch dabei geholfen zu glauben oder was hilft euch immer wieder neu auf Gott zu vertrauen? Aber was hat mir geholfen zu glauben? Da muss ich sagen, ich weiß es gar nicht so genau. Ich kann das jetzt gar nicht so genau festmachen, 1, 2, 3 oder so. Aber natürlich, denke ich, war es Gottes Gnade, die mir geholfen hat, so wie es auch viele Menschen zu allen Zeiten bezeugt haben, auch die Reformatoren. Gottes Gnade, weil wenn Gott nicht gnädig gewesen wäre, dann hätte ich nicht glauben können, dann hätte ich nicht zu ihm gefunden, dann würde ich auch heute nicht glauben können. Also im Grunde genommen können wir gar nichts tun, wir können auch nicht mal an Gott glauben, da brauchen wir ihn schon wieder dazu. Wenn Gott uns den Glauben nicht schenken würde, dann könnten wir ihm gar nicht vertrauen. Ich habe viel mit Gott um diesen Glauben gerungen, dennoch und immer wieder gebetet und gesagt, ich will ja doch glauben, bitte hilf mir zu glauben. Ich kann nicht glauben, hilf mir. Vielleicht findet ihr euch da wieder oder vielleicht spricht auch die Geschichte zu uns aus dem Markus-Evangelium zu euch. Im Markus-Evangelium wird an einer Stelle erzählt, dass ein Vater zu Jesus kommt mit einem kranken Sohn, der ist von Krankheiten geplagt, von Dämonen geschüttelt und hat immer wieder Anfälle, fällt überall hin, auch ins Feuer. Und der Vater sagt dann so halbherzig zu Jesus, also wenn du etwas kannst, dann hilf ihm doch. Wenn du es vermagst, dann hilf ihm doch. Und dann sagt Jesus zu ihm, wieso sagst du, wenn du kannst? Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist auch oft mein Gebet gewesen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte ja, aber du musst mir helfen zu glauben. Vielleicht ist das auch eine Lösung für euch, wenn ihr merkt, also Glaube ist ja keine stringente Entwicklung. Damals habe ich nicht geglaubt und jetzt glaube ich plötzlich ganz viel. Es ist irgendwo auch eine Entwicklung, aber es gibt auch immer wieder Zeiten in unserem Leben, wo wir gut auf Gott vertrauen können. Und dann gibt es wieder Zeiten, wo wir zweifeln. Also es ist manchmal auch natürlich von Lebensphasen abhängig, von Ereignissen in unserem Leben. Und das ist manchmal auch eben so ein bisschen, kann auch eine Berg- und Talfahrt sein. Aber immer dann, wenn ihr das merkt, ich kann nicht auf Gott vertrauen, dann könnt ihr das vielleicht auch so herausschreien, wie dieser Mann da, von dem die Bibel erzählt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und Jesus wird euch erhören, so wie er mich auch erhört hat. Und wie er den Vater des Kindes erhört hat. Wichtig ist, glaube ich, nicht locker zu lassen, Gott nicht loszulassen, sich an ihn zu klammern. Das ist etwas, was ich versucht habe immer zu tun, auch in Phasen, wo es nicht nur um die Heilsgewissheit ging, also hat Gott mich lieb, gehöre ich zu ihm, sondern manchmal ging es ja auch um solche Fragen wie, gibt es Gott überhaupt oder bin ich da im Riesen-Fake aufgesessen? Vielleicht ist es gar nicht der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Jesus Mensch wurde, vielleicht gibt es auch irgendeinen anderen Gott noch. Das sind ja auch manchmal so die Fragen, mit denen wir uns rumschlagen und wo wir nicht vertrauen können auf den Gott, den uns die Bibel zeigt. Und auch da habe ich versucht, immer an Gott festzuhalten, auch wenn ich manchmal gar nicht wusste, ist da überhaupt jemand, der mich hört? Habe ich einfach geschrien sozusagen, das aufgeschrieben oder gebetet und gesagt, ich weiß gar nicht, ob es dich gibt. Ich möchte ja glauben, hilf meinem Unglauben. Dennoch denke ich, also dass Glaube nicht jetzt immer eine Berg- und Talfahrt ist, sondern dass es auch schon vielleicht berg- und talmäßig, aber trotzdem auch so ein Wachstum gibt. Glaube hat schon auch was mit geistlichem Wachstum zu tun. Und damit meine ich, dass wir ja einen Weg mit Gott gehen, dass wir Zeit mit Gott verbringen, Erfahrung mit ihm machen, uns auch der Gemeinschaft mit anderen Christen aussetzen immer wieder, uns für Gottes Heiligen Geist öffnen. Das hat mir zumindest geholfen. So in den frühen 20ern, als ich da immer wieder so starke Zweifel hatte, dass ich dachte, okay, ich muss mich halt jetzt einfach auch der Gemeinschaft von anderen Leuten aussetzen, die Gott kennen und vielleicht von ihnen lernen. Also wie geht's denen denn? Wie gehen die mit Zweifel um? Wie leben die ihre Beziehung zu Gott? Wie leben die ihr Vertrauen auf Gott? Wie können die überhaupt auf Gott vertrauen? Das hat mir sehr geholfen, dass ich eben in eine christliche Gemeinschaft mich reinbegeben habe und auch angefangen habe mitzuarbeiten. Auch das war tatsächlich ein Weg, wo ich Gott kennenlernen konnte. Bislang hatte ich mich immer zurückgehalten, auch früher in meiner Gemeinde nie mitgearbeitet und habe dann erst so mit 20 angefangen und habe dann nach und nach auch dadurch Gott besser kennengelernt. Was mir auch geholfen hat, war einfach Seminare oder Tagungen zu besuchen oder Gebetsabende, wie zum Beispiel den Kammabend, den gab es damals noch nicht, aber solche ähnlichen Abende. Also Raum zu schaffen für Gott und zu sagen, hier bin ich, jetzt darfst du an mir wirken durch deinen Heiligen Geist und du musst mir Glauben schenken. Das muss nicht immer furchtbar aufwendig sein. Also es heißt nicht unbedingt, wenn ich jetzt jeden Tag 3 Stunden mit Gott verbringe im Gebet, dann kann ich ganz doll vertrauen, ganz doll glauben. Das ist nicht unbedingt eine Zeitsache, sondern eher auch natürlich eine Sache der Sehnsucht, dass wir uns für Gott öffnen und sagen, jetzt habe ich gerade Zeit, jetzt gehe ich spazieren, sprich du zu mir. Ich möchte gerne mit dir spazieren gehen und rede zu mir. Also, dass wir die Zeiten, die wir haben, nutzen. Oder auf einer längeren Autofahrt, natürlich soll man den Blick auf die Straße nicht vergessen, aber dass man da auch sagt, Gott, du kannst jetzt zu mir reden. Oder auf einer Busfahrt. Also die Zeiten, die wir haben, auch nutzen, um in der Beziehung zu Gott zu wachsen. Meine starken Glaubenszweifel und mein Zweifel daran, ob ich Gott gefalle, ob Gott mich reinwäscht, ob das Opfer von Jesus wirklich auch für mich gilt, diese Zweifel sind umso schwächer geworden, je mehr ich mich Gott ausgesetzt habe und auch Gottes Gegenwart in meinem Leben, seinem Geist. Und an dieser Stelle möchte ich einen kleinen Werbeblock einschalten. Ihr habt alle auf euren Bänken, auf euren Sitzen diesen Flyer liegen, heil werden in Gottes Gegenwart. Da geht es um die Identität in Christus, also das, was mich auch lange umgetrieben hat. Wer bin ich in Gott? Wie möchte Gott mit mir umgehen, mit mir leben? Was kann ich in meinem Leben vielleicht auch mit Gott tun? Aber erstmal, wer bin ich in Gott? Auch um eine Reise zum Heilwerden, eine Reise darauf, Gott zu vertrauen. Heilwerden heißt ja auch, vielleicht bin ich von Menschen enttäuscht, aber ich möchte gerne Gott vertrauen, der wirklich vertrauenswürdig ist. Also das möchte ich euch empfehlen, diese Tagung. Ich habe auch sicherlich viele Seminare, viele Tagungen mitgemacht, aber auch viele Gebetsveranstaltungen, viel, bevor ich, ja, das war so eine Reise, so dass ich langsam Gott mehr vertrauen und glauben konnte. Wenn ihr mehr über diese Tagung zum Beispiel wissen wollt, dann nehmt euch den Flyer mit, die ist jetzt Ende Oktober und man kann sich da anmelden, eine Tagung mit hochkarätigen Sprechern, zwei Seelsorgern aus Amerika, herzliche Einladung dazu. Denkt daran, Luther hat gesagt, der Glaube ist kein Fürwahrhalten von Glaubenssätzen, sondern eine lebendige Beziehung mit Gott. Das habe ich so erlebt. Je näher ich Gott gekommen bin, je mehr Zeit ich mit ihm verbracht habe, und dabei meine ich jetzt nicht, wie gesagt, 3 Stunden am Tag, desto sicherer bin ich in der Beziehung zu Gott geworden. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie in einer langjährigen Freundschaft oder in einer langjährigen Beziehung, einer langjährigen Ehe. Je mehr man sich kennenlernt, je ehrlicher man miteinander umgeht, je mehr Zeit man auch miteinander verbringt und je mehr man zusammen erlebt, zusammen geht durch Höhen und Tiefen, desto besser kann man die Zweifel an der Güte des anderen loslassen. Desto mehr kann man auch dem anderen vertrauen. Desto mehr kann man glauben, dass der andere es wirklich gut meint mit einem. Desto mehr kann man sich in der Beziehung auch fallen lassen und darin ruhen. Das gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Der Glaube ist ein Weg, und dieser Weg ist für mich, für dich noch lange nicht zu Ende. Wir dürfen da gehen an der Hand Gottes und darauf vertrauen, dass es immer ein noch mehr, ein noch tiefer, ein inniger gibt. Gott will uns immer mehr an sein Herz ziehen und uns das Vertrauen auf ihn lehren. Ich möchte beten zum Abschluss. Herr, wir danken dir, dass Glaube keine statische Angelegenheit ist, sondern dass es was Lebendiges ist. Nicht ein Fürwahrhalten von irgendwelchen Glaubensgrundsätzen, sondern eine lebendige Beziehung zu dir. Du siehst, wo wir damit vielleicht noch Probleme haben, und wir bitten dich, dass du uns näher zu dir ziehst, dass du uns das Vertrauen auf dich, den Glauben an dich lehrst, dass wir festhalten können an dir in guten und in schlechten Zeiten. Herr, wir möchten gern vertrauensvoll mit dir gehen, dir gefallen, dir Freude machen und erleben, dass du unser Leben heilsam berührst. Wir strecken uns aus nach dir und bitten dich, hilf uns, dir zu glauben, dir zu vertrauen. Amen.